In der letzten Folge haben wir das Elektroauto einmal nicht nur als Auto, sondern als Teil eines viel größeren Systems betrachtet. Also als etwas, das Energie verbraucht, aber gleichzeitig auch speichern kann und vielleicht sogar zurückgeben kann. Also als eine Batterie auf Rädern.
Ja, und die überraschende Pointe war, dass das Auto nicht automatisch ein Problem fürs Stromnetz ist, sondern im besten Fall kann es sogar Teil der Lösung sein.
Nur in dem Moment, in dem man diesen Gedanken ernst nimmt, stellt sich sofort die nächste Frage. Was braucht es denn eigentlich, damit das Realität werden kann? Denn damit das Elektroauto wirklich Teil der Lösung wird, muss es auf eine sehr intelligente Weise in ein ohnehin schon sehr komplexes Energiesystem eingebunden werden. Also so, dass es Lastspitzen abfedert, statt neue zu erzeugen. Was das konkret bedeutet, haben wir in der letzten Folge ausführlich besprochen. Wer die noch nicht gehört hat, unbedingt nachholen. Denn heute gehen wir den nächsten Schritt.
Und zwar dorthin, wo im Moment überall dieselben Begriffe auftauchen. Algorithmen, Prognosen und vor allem künstliche Intelligenz.
Denn die Hoffnung ist groß, dass uns die künstliche Intelligenz dabei helfen wird, diese neuen Herausforderungen zu meistern und das Stromsystem der Zukunft zu managen. Aber kann sie das wirklich? Und was bedeutet das über die Technik hinaus, gesellschaftlich, politisch, ganz praktisch? Deswegen habe ich mir den Experten Paul Bauer ins Studio eingeladen. Er arbeitet an der Technischen Universität Wien in der Forschungsgruppe Energy and IT und beschäftigt sich tagtäglich mit Optimierungsalgorithmen und KI, die wir fürs Stromnetz und Vehicle-to-Grid-Lösungen, also dem bidirektionalen Laden von Elektroautos, brauchen werden. Willkommen bei Folgewirkung, dem Podcast des Klima- und Energiefonds.
Folgewirkung, der Podcast des Klima- und Energiefonds.
Hallo Iris, wie geht's dir heute?
Hallo Andi, mir geht es gut.
Du hörst dich aber nicht so an.
Ich höre mich an wie eine KI, die Iris versucht zu imitieren.
Iris, die KIs heutzutage sind schon sehr viel besser wie deine Imitationsversuche.
Auch.
Und hast du eigentlich schon Angst davor, dass uns die bald überflüssig macht?
Angst. Ich bin eine Person ohne Ängste. Also, naja, ganz im Ernst, meine Bedenken sind im Moment noch eher gering. Also, abgesehen davon, dass uns die KI ja schon wirklich hilft bei der Arbeit, glaube ich, dass es dann doch eher länger dauert, bis ich wirklich überflüssig werde.
Mhm.
Und man weiß ja nie, was bei den Prognosen genau Marketing ist und was tatsächlich Wirklichkeit ist.
Naja, ob die Befürchtungen jetzt wirklich übertrieben sind oder nicht, KI ist in aller Munde. Ja, und vor allem auch, wenn es um das Management unseres Energiesystems geht. In einem Artikel einer Qualitätszeitung, die ich jetzt nicht nenne, habe ich sogar eine Zahl gefunden und da steht, bis zu 30%, so wird eine Schweizer Beratungsfirma zitiert, könnte an Energieeffizienz gewonnen werden, wenn man das Netz durch KI intelligenter machen würde.
30% Gewinn.
Ja, aber diese Zahl, ich habe wirklich versucht herauszufinden, wo diese Zahl herkommt, habe aber dann aufgegeben. Also sehr spekulativ. Der Kern aber, und das hört man immer wieder, ist, dass KI eben unser Strommanagement sehr viel effizienter gestalten kann. Und das ist eben auch wichtig, weil sich ja unser Netz selbst gerade im Wandel befindet. Darüber haben wir auch schon in der letzten Folge und auch in der Folge zum Blackout gesprochen. Wir verändern nämlich gerade grundlegend, wie wir mit unserem Stromnetz interagieren. Wobei die Infrastruktur, die dieser Interaktion zugrunde liegt, eigentlich schon ziemlich alt ist und für eine ganz andere Logik geschaffen wurde.
Wo der Strom im Grunde nur in eine Richtung fließt, nämlich vom großen Kraftwerk zu den Verbrauchern. Also immer nur in die eine Richtung.
Genau. Und in dieser Logik, in der alten Logik, waren die Haushalte extrem berechenbar. Also man konnte im Durchschnitt immer vorausplanen und gut abschätzen, wie viel Strom ein Haushalt in einem gewissen Zeitraum verbrauchen wird.
Oder in der Halbzeitpause eines großen Fußballspiels.
Das ist ein sehr gutes Beispiel.
Zitat aus der Blackout-Folge.
Soweit wir uns erinnern, aber ich glaube, das war da drinnen, ja. Ja, also früher gab es eben große Planbarkeiten im Netz und genau das verändert sich jetzt. Und Paul Bauer hat mir erklärt, warum dieser Unterschied so fundamental ist.
Früher konnte man mit der Annahme, dass ein Haushalt einen gewissen Erwartungsverbrauch haben wird, gut arbeiten. Das geht heute nicht mehr, weil die Verbrauchsmuster sind zwar nach wie vor ähnlich, oder die Gebrauchsmuster sind nach wie vor ähnlich, aber ein Elektroauto zieht so viel Leistung am Netz beim Laden oder auch beim theoretischen Entladen, dass das am Niederspannungsnetz einen sehr deutlichen Unterschied macht. Und dafür ist das Netz nicht ausgelegt, dafür ist der Ortsnetztransformator nicht ausgelegt. Und gewissermaßen kann man das Versagen, kann man mit Prädiktionen arbeiten, dass man sagt, okay, so war es, so wird es morgen auch wieder sein, aber wenn sich da was ändert, dann muss man diese Änderung irgendwie ad hoc kompensieren und das ist teuer oder technisch unmöglich.
Und das ist der entscheidende Punkt. Um nicht alles aus der letzten Folge zu wiederholen, aber das Problem ist eben, früher konnte man mit einem durchschnittlichen Verbrauch rechnen. Heute gibt es Ereignisse, wie eben das Elektroauto, das plötzlich an eine 11 Kilowatt Wallbox angeschlossen wird, die diese Berechnungen ja fast unmöglich machen.
Also weil das muss man verstehen, diese Größe, das verdoppelt ja den Stromverbrauch des Haushalts plötzlich.
Genau. Und gleichzeitig gibt es auf der Netzebene, also auf derselben Netzebene, jetzt auch viele Kleinerzeuger, also hauptsächlich Photovoltaikanlagen, die Strom dann gleichzeitig wieder zurück ins Netz schicken. Und das Elektroauto soll das ja in Zukunft auch können. Also kurz, es gibt viel mehr Verbrauch, mehr Einspeisung, mehr Richtungswechsel, mehr Gleichzeitigkeiten.
Die Frage ist, wie bringt man die Energie dort, wo sie zur Verfügung steht, dorthin, wo sie gebraucht wird? Und das ist tatsächlich, wenn man über die Kapazität spricht, tatsächlich ein Engpass, ja? Weil einfach über die Leitung, einfach physikalisch über den Durchmesser nicht genug Platz mehr ist.
Das ist der Paradigmenwechsel, über den wir hier die ganze Zeit reden. Also dieses Spiel des Hin und Hers an Strom, das hat natürlich physikalische Grenzen. Es braucht also etwas, das dieses Wirrwarr intelligent koordinieren kann. Und wobei, und das wusste ich als KI-Laie vor diesem Gespräch mit Paul Bauer auch nicht, es gibt schon in vielen Bereichen des Netzes so eine intelligente Steuerung. Die hat aber nichts mit KI zu tun.
Und die Frage, wie man Energie zu welchem Zeitpunkt am günstigsten kauft, gegeben einem gewissen Verbrauch oder gewissen Speicherkapazitäten, also unter gewissen Nebenbedingungen, das fällt unter das mathematische Kapitel der Optimierung. Und prinzipiell ist das seit 50 Jahren gut geforscht, nicht?
Paul Bauer hat mir erzählt, dass nicht alles, was komplex ist, künstliche Intelligenz braucht. Denn man muss KI von mathematischen Optimierungen und Algorithmen unterscheiden. Und die funktionieren schon jetzt sehr zuverlässig.
Also die Optimierung selbst, so wie wir das machen in unserer Forschungsgruppe, da hat künstliche Intelligenz eigentlich keine Chance, die konventionellen Algorithmen zu übertreffen. Aber wo künstliche Intelligenz sehr wohl wirken kann, ist zum Beispiel diese Lastprofile auszuwerten. Und zwar viel schneller, als es ein normaler Algorithmus könnte und auch viel robuster. Also das ist ein Anwendungsgebiet von künstlicher Intelligenz. Man hofft ja, also man möchte vielleicht initial annehmen, dass die künstliche Intelligenz unseren Energieverbrauch optimieren wird. Aber künstliche Intelligenz ist ein sehr mächtiges Werkzeug, das aber ohne es irgendwie in eine richtige Bahn zu leiten, auch nicht mehr kann als ein Taschenrechner selbst.
Moment, also du sagst mir gerade, dass die KI diese klassischen Optimierungsverfahren überhaupt nicht schlägt.
Nein, überhaupt nicht.
Nicht besser.
Mm-mm. So wie ich das jetzt verstanden habe, liegt eben die Stärke von KI nicht darin, diese Algorithmen zu, ersetzen, sondern eine Stufe davor, beim Mustererkennen, beim Auswerten, beim Prognostizieren. Also sie hilft, Szenarien vorauszudenken, gegenüber denen einzelne Algorithmen blind wären.
Das heißt, es geht eigentlich nicht ums Steuern, sondern ums Vorhersagen.
Mhm. KI ermöglicht es, viele, also riesige Datensätze zu analysieren und aus denen dann zu prognostizieren. Und das gilt eben nicht nur auf der Verbraucherseite, sondern vor allem auch auf der Erzeugungsseite. Denn mit den vielen erneuerbaren Energien, die jetzt gerade ins Netz kommen, wird plötzlich ein besonderer Faktor extrem wichtig: das Wetter.
Bisher war es halt so, dass konventionelle Kraftwerke, allenfalls fossil, nicht davon abhängig waren, wie das Wetter war. Also die Meteorologie spielt auf einmal eine noch deutlicher und stärkere ausgeprägte Rolle als bisher in der Energieproduktion.
Und genau an diesem Punkt wird künstliche Intelligenz für die Netzbetreiber interessant.
Die bedienen sich natürlich der künstlichen Intelligenz, weil die haben viele Wetterdaten über viele Jahre hinweg, die haben viele Veränderungen und alle diese Muster inhärent zu lernen, das kann kein konventioneller Algorithmus begreifen, auch kein Mensch. Dann hofft man dann auf einen gewissen Algorithmus, den man KI-basiert nennt.
Also zu meiner Überraschung ist es im Gespräch mit Paul Bauer dann tatsächlich sehr viel um das Wetter gegangen. Denn da gibt es viele Hoffnungen, die in die KI gesteckt werden. Denn Wetter ist extrem regional und deswegen sehr, sehr kompliziert vorauszusagen. Also viel komplizierter, wie man als Laie glauben würde.
Ich kann mich erinnern an die Folge mit Andreas Jäger, die Folge zum Meteorologen, wo ich das verstanden habe, wie wahnsinnig kompliziert es ist, das Wetter vorherzusagen. Mhm. Er hat ja erklärt, dass in jedem Tal oder in jedem Raum ein anderes Wetter herrscht.
Genau, lokal ist es eben extrem kompliziert, wirklich zu wissen, welches Wetter es geben wird. Aber gerade auf dieser Ebene wird es aber immer wichtiger zu wissen, wie das Wetter ist, weil es jetzt gerade ja auch sehr, sehr viele neue Energiegemeinschaften gibt. Und die brauchen ganz genaue regionale Voraussagen, um richtig miteinander planen zu können.
Das ist sehr unerwartet und macht total Sinn, dass die KI für die Wetterprognosen eingesetzt wird, um Produktion und Verbrauch richtig matchen zu können.
Ja, weil das ist ja ausschlaggebend dafür, ob so eine Energiegemeinschaft auch richtig funktioniert für alle Beteiligten.
Tatsächlich gibt es da weiterhin Ausbaupotenzial. Nicht? Derzeit ist es halt so, dass wenn der Nachbar den PV-Überschussstrom nicht braucht, dann kann man den halt beziehen. Okay. Es gibt aber derzeit noch keine Absprache, wann man vielleicht einen Verbraucher wie ein Elektroauto oder eine Ladestation aufdrehen sollte oder wann die Strom abgeben sollte. Also das ist wirklich eine Ad-hoc-Entscheidung. Wer hat Energie, wer könnte sie zum günstigsten Preis kaufen oder verkaufen? Aber es gibt auch keine Planung dahinter.
Und genau an dem forscht Paul Bauer. Also in seiner Forschungsgruppe an der TU werden genau solche Konzepte und Algorithmen entwickelt, die regionale Lösungen bieten sollen.
Das ist ja total interessant. Das heißt eigentlich, es wird nicht eine große, sagen wir allwissende Strom-KI für Österreich gebaut, sondern jeweils ein Modell, das an regionalen Daten trainiert wird, oder?
Unterschiedliche Regionen, unterschiedliche Aufgaben und sogar eben auch unterschiedliche Modelle werden da herangezogen.
Okay.
Und weil ich habe mir natürlich auch vorgestellt, dass es dann eine große KI gibt, also ein großes KI-Modell für Österreich gibt. Wie genau das sein sollte, habe ich keine Vorstellung davon
für
gehabt.
Für Europa vielleicht
genau,
sogar.
Genau, genau. Und die managt dann quasi das komplette Stromsystem.
Ja.
Nur, das hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun.
Den einen Algorithmus, der Österreichs Energie beispielsweise jetzt steuern wird, den wird es nicht geben. Allein schon, weil das ein so ein großes System sein müsste, dass wenn der ausfällt, dann ist es finster, schwarz. Ja? Deswegen wird das immer verteilt bleiben. Es wird immer verschiedene Instanzen geben, die miteinander reden. Und in manchen Regionen steht vielleicht einfach geografisch viel Wasserkraft zur Verfügung, in manchen Regionen steht viel PV-Strom zur Verfügung, in manchen Regionen gibt es jetzt schon viele Elektroautos, einfach weil sich das von der Struktur der Stadt anbietet. Deswegen bastelt man sich derzeit so, zusammen mit einer Universität in der Regel oder mit einem sehr großen Industriepartner, so die passende Lösung zusammen. Nicht? Und so gibt es halt dann nicht das eine System, sondern halt schon irgendwie so ein Fitted-System. Ja?
Ja, und genau deswegen wird der Einsatz von KI jetzt gerade erst ganz klar abgesteckt sein. Wobei, und das hat sich aber dann in unserem Gespräch auch sehr schnell gezeigt, braucht es neben dem klaren Verständnis davon, wo wir so ein KI-System überhaupt einsetzen können, also wo Sinn macht, dann nehme ich aber vor allem eines, nämlich Daten. Und zwar sehr, sehr viele Daten. Denn sobald man sagt, das Netz müsste intelligenter werden, sagt man eigentlich auch, das Netz braucht mehr Informationen.
Wir brauchen Daten, wir brauchen Informationen. Und die größte Hürde ist immer, Informationen tatsächlich zu bekommen. Nicht? Also einen Algorithmus zu bauen, der ein Problem löst, ist nur eine vermeintlich schwierige Sache, die braucht Zeit. Nicht? Aber ohne Daten ist es quasi wie die Nadel im Heuhaufen.
Also die eigentliche Schwierigkeit ist nicht die Intelligenz, sondern der Zugang zur Realität.
Genau, das ist schön ausgedrückt.
Sehr poetisch.
Ja. Und wie viele Daten wo an wen übermittelt werden, ist natürlich immer auch eine Frage von Datenschutz. Und da wird das wichtigste Instrument dieser ganzen Datensammlung, der Smart Meter, deswegen dann auch plötzlich zu einer politischen Frage. Denn so ein Smart Meter ist nicht nur einfach ein technisches Messgerät. Es macht den Alltag lesbar. Also man kann damit auslesen, ob
jemand zu Hause ist natürlich, welche Gebrauchsmuster er hat. Auf der anderen Seite ist diese Information enorm wertvoll. Und enorm wertvoll im Sinne von, wie man Energie planen, kaufen, speichern und verkaufen kann.
Deswegen ist das eben alles viel mehr wie eine Technikfrage. Also es geht hier eigentlich nicht um Stromflüsse, sondern um Lebensmuster. Aber genau diese Lebensmuster sind es dann aber auch, die der künstlichen Intelligenz überhaupt ihre Intelligenz geben können. Und das führt eigentlich darauf hinaus, dass wir in Zukunft als Konsumentinnen und Konsumenten möglicherweise ein Tauschgeschäft machen werden.
Ich denke, es wird vielleicht irgendwann einmal, wird man dann als Konsument, Konsumentin vor der Entscheidung stehen, teilt man seine Daten, also auch im Sinne von, lasst man sein Elektroauto laden oder entladen, um dem Netzbetreiber eben die Chance zu geben, Lastspitzen abzufangen und bekommt dafür eine Remuneration, in welcher Ausprägung auch immer. Oder teile ich meinen privaten Haushaltsverbrauch oder verpflichte ich mich, diesen Verbrauch in einem gewissen Rahmen zu halten und gewisse Leistungsspitzen nicht zu über- oder zu unterschreiten? Oder mache ich das nicht und bin bereit, quasi diese Informationen privat zu halten oder diese Freiheit zu nehmen und muss in irgendeiner Art und Weise dafür bezahlen?
Also entweder ich teile meine Daten und zahle dafür weniger Energiekosten oder ich mache das nicht und zahle dafür mehr für den Strom.
Genau.
Oder?
Genau, es gibt dann quasi einen Anreiz dafür, dass du deine Daten hergibst, weil ohne diese Daten ist natürlich diese intelligente Steuerung nicht möglich und das bedeutet wiederum, dass die Netzkosten höher sind.
Ja, Andi, ich weiß nicht, ob ich das gut finde.
Ja, schon, aber warum eigentlich? Weil ich habe mich das selber gefragt, auch in meinem Gespräch mit ihm habe ich so ein leicht gruseliges Gefühl bekommen, aber dann eigentlich, wenn du wirklich drüber nachdenkst, du teilst deine Daten jetzt schon immer und überall, die ganze Zeit.
Das wirkt vielleicht schockierend oder erschreckend, aber wir tragen alle ein Telefon mit uns herum, wo wir bekanntermaßen ja quasi ununterbrochen abgehört und mitgemessen werden, unser Internetkonsumverhalten, unsere Position, unser Telefonverhalten wird ja auch von irgendjemandem mitgelesen. Und gewissermaßen, wenn man heutzutage sein Telefon nicht verwendet, um sich eben von diesem Mittracken zu entlösen, büßt man einen Teil an sozialen Leben ein oder einfach an der Gesellschaft ein. Und das gilt vermutlich auch in ein paar Jahren für das Energiesystem. Oder man muss zumindest dafür bezahlen.
Ja, eigentlich schon krass, dass wir uns beim Smartphone einfach total daran gewöhnt haben, alle Daten herzugeben.
Ja, irgendwie, es wird immer nur dann gruselig, wenn man bewusst drüber nachdenkt.
Ja.
Also in Wirklichkeit, und das muss man einfach so sagen, wir brauchen heutzutage ein neues Verständnis von Privatsphäre. Weil die Daten über unseren Stromverbrauch sind, im Gegensatz zu den Daten, die wir über unser Smartphone einfach herschenken, tatsächlich für die Gesellschaft als Ganzes extrem nützlich. Und dieser Umbau, den wir da vornehmen, der soll ja nicht nur das Klima schützen, sondern auch endlich und hoffentlich sehr schnell uns unabhängig von Öl- und Gasimporten machen.
Das Schräge ist ja, dass wir so sehr darüber nachdenken, wie viel Daten wir mit dem Staat oder mit der EU teilen, aber nicht, wie viel wir mit US-amerikanischen Konzernen teilen.
Ja, eigentlich total verrückt in Wirklichkeit. Und das Ding ist, das sind aber Fragen, die wir gesellschaftlich relativ schnell sortieren sollten. Denn Paul Bauer, der arbeitet ja selbst gerade täglich mit KI-Werkzeugen und kennt deswegen auch das Tempo der Entwicklungen. Und die Geschichte dieser künstlichen Intelligenz ist nicht nur eine Geschichte der Technik, sondern auch des Tempos, mit dem sie umgesetzt wird.
Und es ist wirklich erstaunlich, wenn ich mit der künstlichen Intelligenz 2 Wochen lang arbeite und dann kommt mein Arbeitskollege und sagt mir, probier mal das und auf einmal wird aus den Prozessen, die ohne künstliche Intelligenz 2 Wochen gedauert haben, für die ich mit künstlicher Intelligenz einen Tag gebraucht habe, die dauern jetzt wirklich nur mehr 5 Minuten, weil ein neues Modell draußen ist oder weil es da irgendeinen neuen Kniff gibt. Also am Pace der Zeit, am Puls der Zeit zu bleiben, das ist wirklich eine Challenge geworden, nicht den Anschluss zu verlieren. Und das, obwohl ich mich gern mit diesen Sachen auseinandersetze.
Also Andi, für mich steht eine Frage im Raum. Wo führt uns das alles hin?
Ja, Iris, die können wir leider nicht beantworten, weil in Wirklichkeit wissen wir das auch nicht genau.
Ich bin sicher kein Feind von neuer Technologie, aber gerade jetzt mit künstlicher Intelligenz, das ist quasi in den letzten 20 Jahren nach dem Telefon so sicher die größte Friktion in wie wir Menschheit denken, dürfen wir nicht vergessen, dass wir uns nicht aus Bequemlichkeit einfach vollständig in die Kontrolle von künstlicher Intelligenz begeben. Und ich meine, gewissermaßen so war es mit sozialen Netzwerken auch, so war es mit Telefonieren, so war es mit allen Arten von Technologie, nicht? Aber man muss halt einen gesunden Weg damit finden, damit auszukommen, sowohl als Person als auch als Institution oder einfach gesellschaftlich. Weil verwehren, zumindest bei künstlicher Intelligenz, kann man sicher nicht oder ist auch nicht notwendig in Wirklichkeit.
Also ich versuche zusammenzufassen, man wird sich der KI auch im Stromnetz nicht verweigern können. Also die Frage ist nicht, ob die KI ins Energiesystem kommt, die Frage ist eher, unter welchen Regeln kommt sie, mit welchen Daten, unter welche Kontrolle, was noch?
Ja, und in wessen Interesse natürlich auch.
Ja.
Ja, und viele Themen haben wir heute auch überhaupt nicht besprochen, wie beispielsweise die Frage nach Datenhoheit oder Sicherheit. Aber, und das ist der Elefant im Raum, wenn es um Thema KI geht, auch nicht über die Paradoxie dieser Technologie. Denn einerseits versprechen wir uns von ihr, dass sie uns dabei hilft, das Stromnetz zu optimieren, also besser mit unserem Energiehaushalt umzugehen. Und andererseits braucht diese Technologie für Training und dann aber auch Einsatz Unmengen an Ressourcen. Und genau deswegen haben wir uns dazu entschlossen, eine Doppelfolge zu machen und diesen Fragen in der nächsten Folge hinterherzugehen. So, das war's heute von Folgewirkung. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Eine Sache sollten wir vielleicht noch sagen, um der KI zu helfen, diesen Podcast anderen Leuten vorzuschlagen oder den Algorithmen, es muss keine KI sein, würden wir uns von euch etwas wünschen, nämlich bewertet diesen Podcast bitte mit 5 Sternen in eurer Podcast-App. Vielen Dank. Ja, und damit sagen wir Tschüss, oder?
Ja, und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Folgewirkung ist der Podcast des österreichischen Klima- und Energiefonds. Der Klima- und Energiefonds unterstützt Ideen, Konzepte und Projekte in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Mobilität, Marktdurchdringung und Bewusstseinsbildung. Mehr Informationen auf www.klimafonds.gv.at.
Alle Informationen zum Podcast findet ihr auf www.folgewirkung.at.